Niemand spricht drüber? Wir schon. Mit internationalen Experten beleuchten wir pragmatisch und qualitätsorientiert die allgegenwärtige Frage, wie Unternehmen auch in diesen Zeiten profitabel wachsen können. Anhand der Customer Journey stellen wir Ihnen Best Practice und Handlungsempfehlungen dar. Freuen Sie sich auf die heutige Sendung von und mit dem Host für Technik, Pascal Fantou, Ihren Host für Mitarbeiter, Patrick Fehnhoff, und Ihren Host für Prozesse, Katharina Stapel. Und lassen Sie uns gemeinsam Ihren heutigen Gast begrüßen. So, hallo ihr Lieben. Und unser heutiger Gast, und ich freue mich total, ist der Johnny Hofberger, aktuell Director of Sales bei Taxo. Wir kennen uns allerdings aus der Zeit bei Plenty Systems, wo du auch schon Head of Sales warst. Und wir starten heute mit dir, unseren Multicast, der Elefant im Raum. Und wie er tatsächlich startet, das ist so, finde ich, so typisch für dich, lieber Johnny. Denn du bist von Anfang an einer unserer Experten gewesen, die hier bei dem Projekt zugesagt haben. Allerdings warst du nicht zum Startschuss geplant gewesen, sondern zu einem anderen Schritt, bei dem wir dich auch noch sehen werden. Unser Experte für den Start ist nämlich kurzfristig ausgefallen. Und das Schöne an dir ist, ich musste tatsächlich nur eine Mail schicken mit einem SOS im Betreff. Und ich habe sofort eine Mail zurückbekommen, wo dann drin stand, wann und wo. Also ein absoluter Macher mit viel Freude, mit Leidenschaft, mit Hilfsbereitschaft und dazu noch unfassbar sympathisch mit einem Sack Humor und Kompetenz. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der so breit gefächert und so gut aufgestellt ist wie du. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo Johnny.
Vielen Dank für das warm welcome. Und natürlich, Katharina, wenn du SOS schreibst, dann bin ich natürlich
Oh, das ist super nett. Sag mal, bevor wir starten, möchte ich noch vielleicht gerade zum Start noch ein paar Worte zu diesem Multicast sagen. Die Themen Marketing, Sales, Customer Success, diese drei Disziplinen, die begleiten den Kunden ja entlang der Customer Journey. Und am Ende sollen ja sowohl die Kunden als auch die Unternehmen glücklich, happy und zufrieden sein. Aber die Frage ist natürlich, wie arbeiten alle drei Disziplinen zusammen? Wo gibt es unnötige Silos und Herausforderungen? Und was zur Hölle ist der Elefant im Raum, über den niemand spricht? Und ganz am Anfang der Customer Journey, in der Attract-Phase, da ist es natürlich wichtig, weil da absolut wichtige Entscheidungen getroffen werden, die auf den gesamten Prozess und seine Ergebnisse einzahlen. Von daher meine Einstiegsfrage an dich, Johnny. Was sind aus deiner Sicht die Kernthemen, über die wir heute unbedingt sprechen müssen, wenn wir über die erste Phase Attract reden? Und ich bin total dankbar, dass du als Sales-Experte das Thema Attract bespielst, weil es ja eigentlich ein typisches Marketing-Thema ist. Also, deine Kernthemen für heute.
Ja, könnte man so sagen, ne? Also, was macht jetzt einen Sales-Fuzzi hier in dem reinen Marketing-Thema eigentlich? Ne? Weil Upper Funnel ist ja eigentlich immer nur, wo kriege ich die her? Und Sales kann sich natürlich zurücklehnen und sagen, Marketing macht mal, wir brauchen Sales-Qualified Leads, also SQLs, und vielleicht haben wir noch eine Zwischenstage davor, aber am Ende geht uns das nicht groß an und eigentlich müsst ihr es ja machen. Und natürlich kann man oder sollte man auch das Pferd ein bisschen von hinten aufsäumen und sagen, was braucht es denn eigentlich, um die zu bekommen, und was bedeutet das für das Marketing vorne raus? Und dann sind natürlich Themen wie Personalisierung, einen Omnichannel-Approach, ja, bespielen wir alles, was da ist, wie machen wir das? Am Ende natürlich auch oder für uns immer wichtiger, eine Messbarkeit, eine Auswertbarkeit des Ganzen. Mhm. Was lohnt sich nicht? Also ganz, ganz klar zu sagen. Und am Ende geht es auch um digitale Trends und dass das natürlich alles heutzutage auch über alle Channels eben digital laufen muss. Ja? Das wären so die Sachen, wo ich sagen würde, dass das wäre für mich wichtig. Und natürlich ist es auch immer in so einem Zusammenhang wichtig für mich, dass man auf den Vertrieb auch hört, was die wirklich brauchen, weil am Ende sind wir diejenigen, die dann auch irgendwo stehen und mit Leuten sprechen. Und der Vertrieb ist meistens auch der, der auf einer Messe ist und mit echten Leuten oder der auf einer Straße rumrennt und mit irgendwelchen Leuten spricht. Und da werden wir später sicherlich noch mal ein bisschen genauer drauf einsteigen, was ich damit auch meine.
Absolut. Die Notwendigkeit von digitalen Trends, wollen wir damit gleich mal einsteigen. Wie ist da deine Haltung dazu?
Ja, also für meine Haltung zu digitalen Trends ist natürlich, wir gehen erstmal alles mit, wir machen erstmal jeden Spaß mit. Die Frage ist immer nur, ich höre dann immer nur, das lohnt sich nicht, das wollen wir nicht ausprobieren, wir gehen gerne unsere ausgetretenen Wege. Ne? Also ich finde, bei dem Thema digitale Trends geht es immer darum, aus der Komfortzone rauszugehen und etwas Neues zu probieren. Und das in die Köpfe von Kollegen und Mitarbeitern zu bekommen, ist in meinen Augen, glaube ich, die größte Herausforderung bei dem ganzen Thema, weil der Kunde ist da ja schon. So, dem müssen wir es nicht beibringen.
Das stimmt. Ich glaube, da würde wahrscheinlich Patrick am ehesten jetzt eine gute Frage platzieren können, Patrick, oder? Du als Experte für People, für Menschen, für Mitarbeiter-Performance?
Ja, danke. Etwas, was mich wundert, so bei diesem Thema Omnichannel, ist, wenn man über mehrere Kanäle anfängt, den Kunden zu kontaktieren, dann heißt das auch, dass ganz viele Informationen von diesen Kunden rauskommen. Und wie kriegt man dann als Unternehmen oder wie stellt man dann sicher, dass man als One Voice to the Customer auftritt? Weil das braucht dann, dass die Mitarbeiter untereinander anfangen wirklich zusammen zu arbeiten, zodat das Messaging, was bij Marketing rauskommt, genau das gleiche ist wie bij Vertrieb und auch wie bij der Serviceabteilung. Welche Herausforderungen siehst du daar, Johnny?
Also wenn ich das ist sowieso also ich glaube, das ist jetzt nochmal was anderes als die digitalen Trends. Das digitale Trend ist das eine, das Omnichannel ist das andere und auch dieser Approach, wie wir gemeinsam gegenüber Kunden auftreten, ist, glaube ich, etwas, was allumspannend ist. Ne? Also was ist denn unsere Corporate Identity? Da geht es dann ganz schnell auch in Richtung Values. Ne? Wie fühlen wir uns als Company und wie wollen wir das eigentlich nach außen tragen? Schaffen wir es, einen Community-Gedanken nach draußen zu tragen? Und das geht dann auch bis in den Upper Funnel, also ganz oben beim Attract. Kommt der Kunde denn zu uns, weil das so eine coole Company ist? Ja? Kommt der Kunde denn, weil wir den irgendwie packen in der Ansprache? Ja. Das bedeutet aber, wenn das so ist und wenn wir das wollen, ja, dass Leute zu uns kommen, weil wir so ein cooler Laden sind, dann muss da über alle Abteilungen ganz viel passieren. Und zwar, das ist erstmal ein Miteinander und das ist erstmal eine Werte, die man gemeinsam hat. Und ich glaube, da beginnt am Ende dann doch oder am Anfang beginnt damit eigentlich alles, dass klar ist, wer sind wir? Was sind wir? Welche Werte haben wir? Und daraus kann man dann auch gucken, wie machen wir die Ansprache? Ja, und dann geht es egal über welchen Kanal. Also natürlich gibt es verschiedene Kanäle. Aber ich glaube, das Miteinander, also aus der personaler Sicht, geht es immer erstmal um ein, was wollen wir gemeinsam eigentlich erreichen? Und das ist egal, ob du im Sales, im Customer Success oder im Marketing bist. Es geht darum, gemeinsam Werte zu haben und auch Werte in der Kommunikation zu haben am Ende des Tages.
Ja, weil es war vielleicht nicht genau gleich zu deinem Punkt, aber das, was du jetzt sagst, ist das nicht der Basis für die Digitalisierung? Also wenn es intern schon nicht das Alignment gibt, klar kann man dann etwas digitalisieren, aber vergrößert man dann nicht die bestehende problemen nur dan digitaal weiter?
Ja, also wenn es darum geht, selber seine Prozesse zu digitalisieren und wenn es darum geht, die eigenen digitalen Prozesse nach vorne zu treiben, dann ist das sicherlich so, weil du kriegst das nicht zusammen. Das geht schon los, wenn du dich zum Beispiel in einem Unternehmen um Datenhoheit kümmerst. Ja, also anderes Thema, ne? Aber das Gleiche, ne? Also du musst ja über Daten musst du auch einen Konsens finden, wie du damit umgehen möchtest in einem Unternehmen, ja? Und dafür braucht es ein generelles Alignment, wie man das machen will, und zwar über alle Abteilungen hinweg. Da gibt es auch ein Finance, die haben was mit Daten, es gibt ein Produkt, die haben was mit Daten, es gibt einen RevOps, die wollen was mit Daten machen, und alle arbeiten irgendwie aneinander in Silos vorbei. Und wenn du da nicht ein Alignment hast, was wir mit Daten überhaupt schaffen wollen, dann wirst du da immer gegen Windmühlen rennen und dann bremst du natürlich deine eigene Digitalisierung im Unternehmen auch aus. Wenn wir aber darauf gucken, was wir jetzt in Richtung des Omnichannel Approaches in der Kundenansprache machen wollen, und wenn wir jetzt feingliedrig werden und sagen, was wollen wir eigentlich nach vorne erreichen, dann ist es da genauso wichtig wie in dem, was ich gerade gesagt habe, dass man am Ende des Tages muss man sich über die Werte klar sein und über das, was man gemeinsam schaffen will. So.
Ich grätsch da mal rein. Also ich glaube, es geht ja nicht nur, dass man darüber im Klaren ist, welche Werte man gemeinschaftlich nutzt, sondern auch welche technologische gleiche Basis man hat. Also es hört sich immer so banal an, wenn man das sagt, aber ich weiß selber, wenn ich zu Kunden komme, ich finde da teilweise 2, 3 verschiedene CRM-Systeme vor. Das ist aber wahrscheinlich jetzt mal eine Frage, die schubse ich mal zu Pascal rüber. Das wird als Experte hier für alles rund um Technologie, IT, hier in dieser Runde, hast du sicherlich auch ein bisschen Input zu geben zu dem Thema Sales, Marketing, Customer Success und eine gemeinschaftliche Technologie?
Ja, die Kernfrage letztendlich ist ja, wie wird messbar in diesem ersten Schritt der Journey etwas, was am Ende irgendwie auf dem Kontoauszug stehen soll? So, und zu jedem Schritt, den man weiter nach vorne geht, hat man ja gewissermaßen auf der einen Seite Fehlerquellen, auf der anderen Seite Unschärfen. Und meine Frage ist jetzt so, was ist deine Erfahrung für so in so frühen Schritten, wie man diese Informationen bis ganz nach hinten durchziehen kann?
Gute Frage. Die Frage ist ja immer, ob du diese Informationen von vorne, also wenn du sagst von vorne, meinst du den Upper Funnel? Ja, genau. Oder meinst du von vorne das, was auf dem Konto ist? Was ist denn vorne?
Vorne bedeutet in der Journey vorne, also in der Attract-Phase im Vergleich zu irgendwann hat er gezahlt und dann ist weiter hinten.
Mega, ich stehe jetzt auf die Frage allein schon. Mega.
Ja, aber das ist ja am Ende, worum es geht. Also wir wollen ja alle...
Nur ein Sales-Mensch, ich schwör's dir.
Ist ja die Sichtweise, ne? Also ich will, dass vorne ist für mich Revenue und Annual Recurring Revenue. Ja, das ist das, worum es geht. Das sind meine Ziele. Das ist das, was für mich vorne ist. Und für meine Teams geht es darum, was kommt am Ende bei rum. Dann ist ja
die Frage ja nur um.
Ja, genau, weil eigentlich kannst du die Frage, genau, ist eigentlich egal, von wo aus ich die beantworte, weil ich kann natürlich sagen, wir gehen vom Revenue und gucken, was braucht es, um diesen Revenue zu bekommen und welche Schritte gehe ich rückwärts und dann mache ich einen Rückschluss draus, was das für den Upper Funnel bedeuten müsste. Oder man sagt, was bedeutet eigentlich, und das ist ja eher das Klassische, ist wahrscheinlich eher zu sagen, wenn ich in einem Upper Funnel, wenn ich in allen Kanälen, wo ich mein Tun und mein Wirken und auch mein Geld rein investiere, dass ich jemanden für mich interessiert. Ja, also am Ende muss ich ja jemanden bringen fürs Unternehmen. Ja, und das kostet Geld, das kostet Ressourcen, das kostet viel Kreativität. Und wenn ich das mache, dann muss ich dann tröpfelt das so runter, ne? So, also am Ende mache ich was in eine Richtung und versuche das zu messen und was bekomme ich da konvertiert in einen Sales Funnel in irgendeiner Art und Weise. Und das muss ich natürlich messen und das muss ich irgendwie auch rechnen und ich brauche einen Return of Invest und so weiter und so fort. Für mich ist es ja eher wichtig, welche Kanäle lohnen sich halt, ne? Also gehen wir lieber in die aus der Erfahrung, die wir aus der Vergangenheit haben und sagen, ja, der Channel, der lohnt sich immer für uns. Und wenn der jetzt stirbt, dann brauche ich irgendwas anderes, was den ersetzt. Aber ich treibe mein Geld immer in diesen Kanal, weil ich weiß, der lohnt sich. Und dann wird es auch ganz schwer mit digitalen Trends, weil plötzlich ist kein Geld da für andere digitale Trends, die man mal ausprobieren sollte, aber man macht es nicht, weil man sagt, naja, lass uns lieber noch mehr Budget in, keine Ahnung, Google Paid Search auf das und das Keyword rammeln, weil das hat sonst immer so gut funktioniert. Ne? So, und am Ende ist es ja dann darum, um die Frage, um eigentlich die Frage zu beantworten, muss man sagen, eigentlich ist es richtig, die Frage von beiden Seiten zu betrachten und auch dieses das Ding von beiden Seiten zu betrachten, weil am Ende müssen sich Sales und Marketing nämlich dabei treffen. Und das gilt nicht nur übrigens für digitale Kanäle, sondern das gilt auch für Live-Kanäle wie Messen zum Beispiel. Wo spielen wir unsere Kräfte und unsere Ressourcen hin? Und messbar muss das natürlich alles gemacht werden. Ne? Also das geht bei vielen über einen CRM, das geht über irgendwelche anderen Tools. Da bist du mehr der Experte als ich, Pascal. Für mich ist es halt immer wichtig, dass man diese beiden Richtungen sich anschaut.
Darf ich kurz nachfragen, Katharina? Für mich ist ja, also das, was du beschreibst, macht total Sinn. Die Frage wäre nur so, wenn du jetzt aus deiner Perspektive sagst, okay, und sagst, für mich ist, wie auch, ob es jetzt vorne oder hinten ist, ist ja egal. Für mich ist der Revenue der Kern. Woher weißt du denn, was funktioniert hat oder was funktioniert?
Ja. Also,
wie machst du diesen Rückschluss? Oder auch wenn du jetzt nicht rückwärts schauen willst, oder woher nimmst du die Hypothese, das kann in Zukunft funktionieren?
Ah ja, ich weiß, was du meinst. Also ich betrachte ja von meiner Perspektive vom Sales aus, betrachte ich einen Customer One. Ne? Also das ist mein Ziel, wo ich hin will. Ich will am Ende, habe ich eine Deal Stage oder eine Opportunity Stage, ja, und das bewegt sich bei uns im Vertrieb durch verschiedene Stages durch so eine Opportunity, nennen sie mal Opportunity, und davor gibt es ein Lead, ne, so. Und ich gucke mir ja Conversions an von nach, ne, also ich gucke mir in meinem Sales gibt's ein paar, wir arbeiten mittlerweile im Sales nicht nur mit einem Funnel, sondern man kann auch springen, es gibt auch verschiedene Funnel in der Opportunity Stage, so. Und das bedingt aber, dass Leads in einer gewissen Qualität reinkommen, ja, und diese gewisse Qualität von Leads, die reinkommen, um eine Opportunity zu werden, die bewerten wir nach Kanälen auch, ja, also was hat eigentlich Prioritäten hier und wie bearbeiten wir die auch und wie werden die auch von unseren Teams bearbeitet, ja, und Prioritäten kommen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, wie gut wir konvertieren, ja.
Also, das habe ich verstanden. Ich frage nach vor dem Lead Stage. Also du sagst ja, genau. Ja, wenn der beim Lead ist, dann bewerte ich den Lead oder die Lead-Quelle und ich bin ja noch einen Schritt weiter vorne.
Ja, genau. Es geht da geht es natürlich noch weiter nach vorne. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe ein gewisses Kontaktformular irgendwo auf meiner Seite, weil irgendwas da dran hängt, ein Free Trial oder sonst irgendwas, und dieses Kontaktformular konvertiert so gut, dass ich darauf meine Ressourcen im Sales schmeiße. Ist das genauso gut wie die Anrufer, die Leute, die einfach über unsere Hotline anrufen? Wie bewerte ich das? Wie stelle ich das gegeneinander? Und daraufhin geht's ja dann auch, oder eine Sales Ad, ne, so klassische E-Mail, ja, also manche Marketing-Teams versuchen gar nicht mehr über eine Sales-Ad irgendwas zu machen, es passiert aber trotzdem, ja, und witzigerweise sind die über eine Sales-Ad reinkommen, immer noch hochwertig zu betrachten, weil irgendjemand macht sich die Mühe und schreibt dich halt an. Ne, so. Dann geht es eben in die Richtung, wo kommen die denn eigentlich her? Ne? Und kriegen wir das messbar, wo die herkommen, die an eine Sales-App geschrieben haben, die eine Telefonnummer anrufen haben und kriegen das messbar über welche und über einen Free-Trial, ne? Da kannst du dann natürlich auch runtermessen, wo kommen die jetzt alle her auf den Free-Trial und hast du da irgendwelche Google und sonst was Ads geschaltet oder irgendwelche Insta-Kanäle, ja, da kannst du ja messen. Am Ende ist das für mich ausschlaggebend, wo Leute herkommen und für mich im Sales ist es dann aber auch wichtig, über welchen Funnel sie reinkommen, also Upper Funnel und Next Level und diese Geschichte zu dem Next Level ist genau das, wo ich dann vom Vertrieb sage, die sind mir wertvoller als die, weil nach unserer Erfahrung haben die Leute, die sich die Mühe machen, eine E-Mail zu schreiben zum Beispiel, immer noch einen höheren Wert als jemand, der irgendwie seinen Vor- und Nachnamen und seine Hotmail-Adresse irgendwo eingegeben hat, den ich nicht mal anrufen kann. Ja, so, also das ist dann ganz toll, Marketing-Qualified Lead, aber das bringt mir gar nichts, weil das ist kein Sales-Accepted Lead. So, ne, das gucken wir uns nochmal später an, aber diese vorne die Geschichte, für mich ist ja immer wichtig, was bringt was, um die Leute zum Anrufen eine Mail zu schreiben oder einen Free Trial oder, ne? Es gibt ja verschiedenste Dinge und das ist, glaube ich, für mich wichtig.
Also in diesem Zuge würde ich gerne noch mal ein bisschen von dir was in puncto Zusammenarbeit zwischen Sales und Marketing und wie du da die Prozesse siehst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, was, wenn ich das jetzt erzähle, wahrscheinlich total logisch und vielleicht auch ein bisschen lustig ist, aber es ist einfach auch Alltag in den Unternehmen, wo wir so sind. Und zwar habe ich mich mal mit einem Marketingmenschen unterhalten. Es ging im Kontext, welcher Content verkauft. So. Und dann hat er gesagt, ich weiß, welcher Content verkauft, weil ich weiß, welchen Artikel in unserem Blog am besten funktioniert. Und die haben Schulranzen verkauft. Und dann hat er gesagt, der beste Artikel, der verkauft, ist der, wo es darum ging, wie stelle ich einen Schulranzen richtig ein? Und dann habe ich gedacht, krass, das ist doch kein Artikel, der verkauft. Also da brauche ich ja jetzt gar nicht in die Daten reingucken, um zu wissen, das googelst du oder den Artikel liest du, wenn du schon gekauft hast. Also dieser Artikel bringt jetzt zwar unfassbar viel Traffic wahrscheinlich, so wie er zumindest berichtet hat, aber er zahlt nicht auf den Verkauf ein. Weil wenn du ein Schulkind hast, eins von mir aus, ja, und du hast einen Ranzen gekauft und du musst gucken, wie du den ankladderst, dann kriegst du es nicht hin, googelst, daraufhin kaufst du doch keinen zweiten.
Genau.
Also wie siehst du da, und ich sehe, dass das so krasse Silos sind, also dieses Beispiel ist jetzt wirklich, wenn man es hört, wahrscheinlich so, wo man sich vor den Kopf steht, klar, aber das ist Alltag. Das ist wirklich Alltag und dann frage ich mich, wo ist die Kommunikation? Wo ist die Steuerung von Sales und Marketing? Wie findet ein gemeinschaftlicher Prozess statt? Was ist da deine Erfahrung?
Ja, vor allem ist es total wichtig, dass beide Abteilungen erstmal verstehen, dass sie da aufeinander hören müssen. Ne? Also und vor allem vielleicht noch Marketing noch mehr als auf Sales. Also Sales muss natürlich auch auf Marketing hören, aber es ist noch mehr in die andere Richtung in meinen Augen, weil es genau das, was du da beschreibst, ist ja eine klasse Blüte. Ne? Also ganz viel Traffic, ist ganz toll. Aber was passiert denn damit? Nichts. Also kriegen wir damit jetzt Leads? Nein. Ne? Ist das irgendwas Qualifiziertes? Nein. Und das sind ja immer die Fragen, die wir am Ende des Tages stellen müssen. Warum machen wir denn Marketing? Wir machen Marketing, damit wir gute, konvertierbare Kunden in einen Funnel reinbekommen. Ja, so dafür ist es halt da. Und ich werde immer kritisch Fragen stellen müssen und dürfen. Ja, das ist eben das Wichtige und das ist, glaube ich, das, was der Change ist in den Köpfen. Sales darf das, ne, so, weil Sales darf diese bösen Fragen stellen, wozu machen wir das denn eigentlich, ne, und wir kommen am Ende eben, und da werden ja alle dann von bezahlt, ARR, ne, ist das Geheimnis, also Annual Recurring Revenue, das ist das, was wir alle irgendwie haben wollen oder, ne, also One-Time Recurring, wenn es Schulranzen ist, dann ist er erstmal gekauft, so, bis es dann in die nächste weiterführende Schule geht und dann kauft man wieder. Ist ja die Frage, bei so einem Schulranzenbeispiel wäre es ja eher die Frage, was tun wir dafür, dass die auch den zweiten Ranzen dann bei uns kaufen? Wie helfen wir da weiter? Aber es geht nur über Sprechen und es geht immer um die gleichen Fragen eigentlich. Am Ende, was bringt es mir denn? Was bringt es uns? Wo wollen wir? Wo ist der Call to Action? Ne? In so einem Fall, dass das Schulranzen einstellen total super ist, wo ne? Da würde ich wirklich, also bleibt mir Sprache weg.
Ja, wenn man es so sagt, ist es tatsächlich so ein bisschen so, hä? Ist ja eigentlich logisch. Aber das, was du angesprochen hast, ist, glaube ich, auch wieder ein Bereich, den ich nochmal bei Patrick gerne nochmal anschubsen wollen würde, weil das geht ja tatsächlich um einen Change im Kopf. Das heißt, ein Sales-Mitarbeiter muss für sich natürlich auch sehen, was bringt es mir, wenn ich etwas in ein CRM eintrage? Ein Marketingmensch muss natürlich sehen, was bringt es mir, wenn ich mir Informationen vom Sales hole oder was bringt es, wenn wir da zusammenarbeiten? Da würde ich gerne an Patrick nochmal abgeben, weil da wirst du wahrscheinlich auch die größte Erfahrung in dem Bereich haben.
Ja, ich meine, Motivation ist das eine, aber der Punkt dahinter ist, was steuert diese Motivation? Und das führt mich dann wieder zurück zu dem Punkt, was du gemacht hast, Johnny, mit ARR. Das ist letztendlich das Endziel. Und wieso sollte man die unterschiedlichen Abteilungen auf andere Zielsetzungen steuern, wenn das endgültige Ziel wäre? Also wieso wird Marketing gesteuert auf wie viele Kontakte sie eingeschrieben haben? Das ist letztendlich weniger interessant, aber durch solche Vanity Metrics, sodass eine Abteilung sich gut darstellen kann, ob das jetzt Marketing oder Sales oder Service ist, das ist egal. Aber all diese Vanity Metrics, die sorgen nur dafür, wenigstens aus meiner Erfahrung, dass die Leute in eine Richtung laufen und ihren eigenen Subbereich versuchen zu optimieren. Wäre es nicht viel hilfreicher, dass alle zich nur auf ARR messen? Und welche Herausforderungen siehst du da?
Ja, genau so ist es am Ende des Tages natürlich auch. Ne? Die Frage ist ja, wie misst du sowieso? Hast du irgendwelche OKRs, also Objective and Key Results irgendwie im Unternehmen, worauf man quartalsweise hinarbeitet? Und dann ist es eine Frage, wie werden die eigentlich definiert? Sind die definiert in einem Marketing-Team, möglichst viele Traffic auf irgendwas zu bekommen, oder sind die im Marketing dazu definiert, möglichst viele Leads für Sales zu schaffen? Was ist eigentlich die Definition für die Zielerreichung eines Marketing-Teams? Ja, ist es vielleicht verschiedene Arten von, also aus meiner Sicht müsste Marketing immer als Ziel haben, irgendeine Anzahl von Sales-Qualified-Leads zu erschaffen und nicht Marketing-Qualified-Leads, sondern Sales-Qualified-Leads, sodass Sales damit arbeiten kann und einen Funnel hat in einer gewissen Qualität. Vielleicht gibt es auch Abstufungen in den Qualitäten, das kann man gerne machen, aber am Ende geht es nicht darum, möglichst viel Traffic auf irgendwelche Seiten zu haben, sondern also diese Marketing-Blütenziele eben gar nicht zu machen, sondern die Ziele für den Teil, den Marketing macht, eben zu definieren, und der ist natürlich darauf aus, möglichst viel Fofo auf die Sales-Leute zu bringen. Ne? So, das ist in meinen Augen super wichtig. Und dann kommt auch die Kooperation anders zustande. Also wenn Marketing und Sales enger miteinander, und das ist eben, und das habe ich vielleicht vorhin falsch gesagt, Sales muss genauso natürlich auf Marketing hören, beziehungsweise muss seine Verpflichtung gegenüber Marketing wahrnehmen, Marketing auch zu sagen, was wichtig ist. Ne, und was für eine Art Kunde wir eigentlich brauchen, weil das ist auch oft was sich ein bisschen unterscheidet. Also du hast einen riesen Upper Funnel und da kommt alles Mögliche rein, aber wie gesagt, es sind eigentlich nur spezielle ICPs, die wir gut verwandeln können im Vertrieb, und da muss es ein Feedback geben. Es muss sagen, das funktioniert gut, liebe Leute, das funktioniert nicht gut, liebe Leute. Das wollen wir priorisieren, dass eher nicht so, weil es eben nicht konvertiert, weil es Kunden sind, die irgendein Ausscheidekriterium haben, was wir im Upper Funnel nicht beachtet haben, ja, oder wo wir sie trotzdem durchgelassen haben. Also das ist, glaube ich, wichtig. Und dann ist noch wichtig und personell wichtig oder für das Miteinander wichtig, dass man sich gemeinsam dafür feiert. Dass nicht Marketing sich feiert und Sales sich feiert, sondern dass die eigentlich sich gemeinsam feiern. Und das ist in keinem Unternehmen, wo ich bisher war, so gegeben, wo ich sagen würde, das finde ich jetzt richtig, richtig toll. So, da wären wir ganz eng beieinander, weil es natürlich immer so die kleinen eigenen Erfolge gibt. So, wo man sagt, das haben wir toll gemacht. Oder das ist irgendwie nie richtig, richtig schön. Aber da arbeiten wir dran. Also egal, wo ich bin, arbeite ich da dran.
Das finde ich gut. Das ist eine schöne Eigenschaft von dir, finde ich. Das ist etwas, was man als Führungskraft gut mit reintragen kann. Dieses den anderen Abteilungen was gönnen, ja, und sich für den anderen zu freuen. Das ist wirklich etwas sehr, sehr Wertvolles, ja. was glaube ich auch einfach der, da geht die Reise für Unternehmen hin, muss, ja.
Die Sales hängt ja in der Mitte, ne? Also gerade das, was ihr beschreibt, ne? Katharina ist gerade kurz offline gegangen, glaube ich. Aber das, was ihr beschreibt, ist ja genau das, ne? Dass wir Marketing, Sales und hinten Customer Success haben und Sales hängt ja in der Mitte. Ne? Also, hallo, welcome back, Katharina.
Kurz mal guckt, ob alle wach sind.
Ja, alles gut. Also wir hängen halt in der Mitte vom Vertrieb, ne? Also Vertrieb kann in meinen Augen nur funktionieren und nur, für mich ist es wichtig, im Vertrieb immer gerade dazustehen. Was meine ich damit? Vertrieb muss gerade gegenüber Kunden und intern und extern muss Vertrieb immer gerade dastehen. Das heißt, zum Kunden hin muss ich gerade sagen können, das und das passiert, wenn du mein Produkt kaufst. Und hinten muss Customer Success das dann aber oder Support, Onboarding, was auch immer, alle Leute, die dahinter stehen, Produkt, ja, die müssen das natürlich auch in der Lage sein zu liefern, ja. Und Marketing macht Versprechen, die auch die sind darauf angewiesen, dass das am Ende geliefert wird. Ne? So, also
absolut.
Der kauft ja das Produkt und alle müssen dahinter sein und Sales hängt immer so dazwischen. Wir sind vorne Marketing und hinten Customer Success genauso wichtig, ne? Weil wir wollen ja alle einen guten Job machen und ehrlich und gerade sein gegenüber den Kunden. Und das ist, glaube ich, eine besondere Herausforderung. Dafür müssen sich die drei Teile auch immer besonders lieb haben eigentlich.
Das stimmt. Also von daher eine gute Zusammenarbeit, das darf sich auch im Prozess widerspiegeln, das habe ich so verstanden. Jetzt wollte ich gerade eine Frage von dem Jan Kutscherer mit reinbringen, ist nämlich auch ein Experte, der jetzt auch dazukommen will, aber dabei bin ich irgendwie gleich geflogen hier. Also der hat nämlich eine relevante Frage gestellt. Also wir sind jetzt an dem Punkt, alle gehen jetzt auf dasselbe Ziel ein. Ach, da ist er, der Kommentar, super. Wir arbeiten alle schön zusammen, wir haben dasselbe Mindset, wir wissen, welchen Kunden oder welche ICP wir ansprechen. Wie kriege ich denn jetzt die Reichweite? Finde ich eine durchaus relevante Frage, gerade in dem Kontext, den wir hatten, Omnichannel, Personalisierung, digitale Trends. Ja? Magst du da noch was zu sagen?
Nee, nein. Also. Okay.
War schön mit euch.
Genau, also Reichweite kannst du natürlich in verschiedene und dann sind wir schon wieder bei Omnichannel und welche Kanäle rennen wir eigentlich im First Funnel. Ein Thema, womit wir im SMB-Markt Reichweite generieren bei Software, ist ja einfach, dass wir, das eine ist Marketing und alle Ansprachen, die Marketing machen kann, aber es wird auch für den Sales natürlich Zeit, einen Arsch hochzukriegen und auch selber mitzumachen, ja. Mhm. Das heißt, auch First Funnel und New Prospects Outbound sind halt immer mehr die Themen bei uns, die wir abseits von Marketing ja eigentlich machen, ja. Also das eine ist das, was Marketing macht, um einen Inbound zu generieren. Das andere ist das, was Sales selber jetzt mittlerweile mal machen muss, um einen Outbound zu generieren und darüber auch sich Leads zu holen oder sich Opportunities zu holen. Und am Ende des Tages unterscheiden wir bei uns im Vertrieb mittlerweile zwischen einem Vertriebsteam und eben einem SDR-Team, Sales Development Rep, die fast gleich groß sind, diese Teams, weil wir gerade in dem Prospecting und in dem Rausgehen immer mehr halt auch unsere Opportunities holen und die funktionieren auch sehr gut und wir bekommen da gute Conversions. Und das kann dann in der Realität eben auch einfach passieren, dass wir unsere Messeauftritte aufteilen in Vertical Fairs und Industry Fairs. Das heißt, alles, ich komme jetzt aus dem E-Commerce, ne, alles, was E-Commerce ist, das ist für uns ein Industry Fair, da geht hauptsächlich das Sales-Team halt irgendwie hin, weil da kennen uns die Leute, ne, und da hat Marketing quasi, das sind quasi Inbound-Leads, ja, weil wir kennen das, das ist eine Brand-Awareness und da gehst du hin und dann kommen auch die Leute an deinem Stand vorbei und dann redest du mit denen. Das ist relativ einfach. Vertical Fairs ist eine andere Nummer, weil wir gehen dann halt auf spezielle Industrien, die uns gefallen, so zum Beispiel Spielwaren in Nürnberg oder Ambiente, und wir schicken da ein SDR-Team hin. Ja, also wir gehen da mit Leuten, mit Spezialisten hin, die Kaltakquise können und die Aufstände gehen und sagen, ihr verkauft auch auf Amazon und ihr habt einen Webshop, wie sieht's eigentlich aus mit Cross-Border-Trade bei euch? Seid ihr euch sicher, dass das alles cool automatisiert ist, hinten raus mit der Buchhaltung? Ja, Beispiel. Ne?
Für alle, die jetzt hier zuschauen und nicht wissen, was SDR ist, willst du das nochmal erläutern, ganz kurz?
Genau, ich habe, also die Übersetzung ist Sales Development Rep. Manchmal werden sie auch BDRs genannt, also Business Development Reps. Ich nenne sie Sales Development Reps, weil sie für uns im Vertrieb wichtig sind und nicht in der Partnerlandschaft unterwegs sind. Dann wären es in meinen Augen eher BDRs. Bei uns ist ein reines SDR-Team, also Sales Development Reps. Wir haben eine eigene Einheit für Kaltakquise, für den Upper Funnel, wenn du so willst, der eben vom Sales bespielt wird, weil wir entscheiden ganz allein im Sales, auf welche Verticals wir gehen, wo es natürlich zu unseren ICPs passen, die dann da sind. Aber das ist etwas, was halt der Vertrieb mittlerweile bei uns aktiv mitgestaltet. Neben natürlich allen möglichen Arten von Listen, von Crawling, was man so alles an Tools noch verwenden kann, wo man auch macht. Ne? Also es ist natürlich auch viel Telefonie dabei, aber es ist nicht mehr nur Telefonie, sondern wir laufen auch tatsächlich raus und sprechen mit echten Menschen.
Wie steuerst du das alles? Steuerst du das alles alleine oder steuerst du das mit einem Marketingmenschen zusammen?
Ja, also wir steuern natürlich viel mit Marketing. Wir steuern auch unser Approach darüber mit Marketing. Das ist immer auch etwas von Awareness. Wir sind da zum Beispiel auf LinkedIn. Die SDRs announcen da auch mit Hilfe von Marketing natürlich, wo sie jetzt sind, wo man sie treffen kann, ne? Welche Pullis haben die an, wie kannst du die da ansprechen. Also wir nutzen da auch andere Plattformen für, um das quasi zu publizieren. Aber es sind natürlich auch die einzelnen Abteilungen. Also wir haben Abteilungen für normale Kunden, wir haben Abteilungen für Partner und Partnernetzwerke, wir haben eine eigene Abteilung für die SDRs, die auch einen eigenen Lead haben, die das auch hervorragend steuert. Also die auch, ich sage immer, das sind meine Trüffelschweine, ne? Also die haben einen Riecher dafür, wo man Kunden herkriegt, ne? So. Und die kommunizieren aber dann auch eng mit Marketing, wie sie das machen. Und wir sind in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, eben noch am Anfang, da rauszufinden, wie das richtig toll funktioniert. Aber wir sind auf dem super Weg da.
Ist ja auch eine krasse Pionierarbeit, die du da leistest, muss ich mal sagen. Es ist immer spannend, da sich da auszutauschen und zu hören, wie du da strukturiert vorgehst. Ich würde gerne noch mal an Patrick abgeben, dass wir noch mal so ein bisschen was über die Art deiner Mitarbeiterauswahl in Bezug auf Attract vielleicht noch mal erfahren. Oder Patrick, was meinst du?
Was wäre zum Beispiel ein paar gute Eigenschaften, die solche Leute haben sollten?
Das Coole ist ja, gerade wenn es um die SDRs geht, um diese Golddigger / Trüffelschweine, ja, die laufen dir nicht einfach so auf der Straße über den Weg. Mhm. Ne? Also und vor allem sind es meistens wird das immer gesagt, das ist so die erste Stufe vom Vertrieb. Ne? Also wenn du Vertrieb anfängst, dann musst du Kaltakquise können. Ne? So. Und wenn du das gut kannst, dann wirst du mal Vertriebler. Und wir beobachten tatsächlich ein Gegenteil, dass wir Leute haben, die total viel Spaß daran haben, Kunden anzulecken und die dann abzugeben, damit die jemand anders dann abschließt. So, weil Vertragsverhandlungen und auch noch mit der Finanzabteilung sprechen und so, das ist irgendwie doof. Aber wir machen die warm, wir qualifizieren die vor, ja, das ist dann eine SQL-Qualifizierung und die gebe ich dann weiter und die, da kriege ich auch einen Keks für, wenn das Erfolg hat und so. Deswegen sind die natürlich auch hoch motiviert, das Ganze zu schaffen. Wir stellen auch fest, dass wir die nicht einzeln provisionieren, dass wir vorne im Upper Funnel kein Ellenbogengerangel haben, sondern dass wir im Upper Funnel ein Miteinander haben. Das ist total wichtig in meinen Augen, dass die nicht irgendwie auf einzelne Kappe losgehen und ich habe die und ich mache die, sondern wir haben ja in dem Bereich einen Bereich aus Inbound und Out, also Kalt- und Warm-Leads, ne? Inbound- und Outbound-Leads. Ne? Und der eine macht das, der andere macht das, dann dürfen die sich natürlich nicht gegenseitig in die Haare kriegen wegen Geld. Ne? Also das ist eine ganz wichtige Sache. So, wo kriege ich die Leute her? Natürlich schreiben wir das aus. Natürlich gucken wir, wer dafür in Frage kommt. Jung und alt ist völlig gemischt bei uns. Und es gibt mittlerweile tatsächlich auch eine Industry dafür, die diese Leute ausbildet, beziehungsweise sich Jobwechsler schnappt, die in Tech-Sales arbeiten möchten und die trainiert und die teilweise auch ein bisschen in diese, die mit den Tools vertraut macht, die da vorkommen können, also Salesforce, HubSpot etc., alles, was man sonst so braucht irgendwie und Leute quasi antrainiert, um SDR zu werden. Und die haben dann meistens auch, wird immer gesagt, ein SDR-Level nur, ja, oder SDR-BDR-Level. Und da wird auch immer, ne, wenn du da sehr gut bist, dann kannst du auch Vertriebler werden. Meine Beobachtung ist, manche wollen Vertriebler werden, manche wollen gar nicht Vertriebler werden und bleiben weiterhin ein super SDR und die werden mittlerweile auch ziemlich gut bezahlt, wenn die einfach gut sind. Also es hat sich für mich herausgestellt, dass das auch ein Mittel der Wahl ist gegen die natürlichen Schwächen des Marketings, gerade in dem Upper Funnel, mit einem Sales-Team auch vorzugehen. Also das ist gar nicht, das soll gar nicht despektierlich klingen, dass Marketing das nicht mehr schafft, uns genügend Inbounds zu schaffen. Ich glaube, das ist eben überall so und das ist auch eben der Elefant, der hier im Raum steht. Das ist einfach verflucht schwer geworden, das zu schaffen und dafür braucht es von allen Seiten Anstrengungen dagegen vorzugehen und das muss Sales mittlerweile auch selber mitmachen. Und das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander.
Wenn ich noch eine weitere Frage stellen darf, Katrina?
Gerne.
Und das ist vielleicht auch eine Frage an Pascal zum gleichen Zeit. Ich liebe diesen Ausdruck Trüffelschweinchen. Ich finde es Hammer, weil es bringt es wirklich auf den Punkt, wie schwierig es heutzutage geworden ist, einfach um etwas zu verkaufen. Aber jetzt mal eine sehr plakative Statement. Sind Trüffelschweinchen nicht einfach das Marketingprozess von einem Unternehmen? Und sollte man nicht die Eigenschaften und das, was ein Trüffelschweinchen tut, skalieren in ein Marketing-Tool? Und das wäre für mich eigentlich so, das mal auf einen anderen zu betrachten, wo vielleicht auch Katharina mit Prozess und Pascal mit Tools und du, Johnny, also einfach das mal in der Runde zu platzieren.
Das ist aber ein richtiger Elefant jetzt.
Das ist erstmal Pascal, würde ich sagen.
Nee, ich glaube, Johnny, du darfst als erstes natürlich als Gast.
Nee. Also ich habe ja meine Meinung dazu gesagt. Wenn ihr was schafft, technologisch die Intelligenz, die Findigkeit, das rauszubekommen, wo die Trüffeln liegen, ja, wenn das technologisch möglich wäre, dann gäbe es heute schon keine Trüffelschweine mehr, sondern dann würde man seine Trüffel heute mit Technik kriegen. Kriegt man aber nicht. Also du kannst auch heute noch keine Trüffel finden über Technologie, Patrick. Du brauchst für Trüffel finden, brauchst du immer noch entweder Hunde oder Schweine, sonst findet die keiner. So, und das ist, glaube ich, total witzig, weil jetzt haben ja viele versucht, ne, so Cognizant zum Beispiel, ne, um mal einen Namen zu nennen von verschiedenen Tools, da gibt es ja dieses Intent. Ne? Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal mitgekriegt? Also es gibt da ein Feature von so einem Tool, wo man Daten drüber generieren kann, und das nennt sich Intent, das heißt die Screen. Wenn Leute aus irgendwelchen Unternehmen sich umschauen nach zum Beispiel einem ERP oder zum Beispiel nach einer Buchhaltungslösung oder sonst was im Internet, und dann kriegst du quasi einen Ping und sagst hier, der sucht wahrscheinlich dein Produkt. Das ist so eine Art technologisches Trüffelschwein. Mhm. Funktioniert leider total schlecht. Also nach unserem
Erfahrung. Ja. Ich würde es gerne an Pascal abgeben, weil ich weiß, du hast dich da reingetrüffelt in das Thema, ja, technologisch. Sehr gut. Wie das tatsächlich funktioniert. Wie hoch ist die Qualität zum Beispiel bei so Sachen wie auf Knopfdruck Leads bekommen?
Also ich glaube, es gibt solche Technologien, das Problem ist Gier frisst Hirn an der Stelle. Ich glaube, das ist ein systemisches Problem, was nicht nur ein Tool-Problem ist, sondern auch ein Kundenproblem. Ich kenne das von einem Loyalty-Anbieter, der ein extrem gutes Targeting mal für seinen Kunden gemacht hat und gesagt hat, das sind die, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, bei dir zu kaufen. Die kannst du jetzt targeten, anschreiben und dann kaufen die. Hat super funktioniert. Und das waren halt genau die 18.000 oder wie viel, die genau diese Kriterien erfüllt haben. Was passiert im nächsten Schritt? Der Kunde sagt, okay, jetzt gib mir bitte nochmal so viel. Das waren aber die, die genau diese Kriterien hatten. Also es gab nicht mehr. Was aber jetzt in dem Gierfaktor auf der Kundenseite zum Beispiel stattfindet, ist, ich will aber jetzt mehr, und dann mach halt die Kriterien ein bisschen weicher. Und das findet auf der Tool-Seite in einem extremen Weg stattfindet. Wer auch nur den Gedanken oder das Wort ERP buchstabieren kann, hat in der Welt dann schon Intent. Eigentlich ist es nur eine Form von Schieberegler, wo die Gier dieses Scheunentor halt so aufmacht und deswegen die Qualität so schlecht wird. Ich glaube, es gibt genug Indikatoren, die das möglich machen. Das Problem ist nur, dass der Output auf der einen Seite eventuell zu wenig ist, um es kommerziell sinnvoll zu betreiben, und auf der anderen Seite zu wenig ist, damit es dem Gier des Abnehmers gerecht wird.
Da würde ich gerne mal was zu sagen. Also überleg dir doch mal, wie wäre eine Welt mit Tools, die nicht auf Personen, Adressen, Unternehmen gehen, sondern einfach mal sich auf solche banalen Sachen wie Bedarf konzentrieren. Bedarf geht ja nicht aus. Personen wechseln Unternehmen, Personen wechseln Stellen. Ja, also Unternehmen wachsen, verändern sich, gehen weiter, aber Bedarfe bleiben ja. Was ist denn, wenn Tools sowas könnten?
Es gibt. Also ich habe ja mal im Dating-Bereich gearbeitet und es gibt ungefähr 10 Millionen Singles in Deutschland, das sind nur jedes Jahr andere.
Ja, wie blöd, sich dann auf die Person zu konzentrieren. Also
noch besser bei Windeln oder bei Kleinkindersachen. Also du hast natürlich das, und da gibt es Tools. Ich glaube, wir blenden die aus. Also ganz klassisch Content-Targeting, also AdSense in der ursprünglichsten Form, ist natürlich ein themenorientiertes Targeting, das nichts mit Personen zu tun hat. Gerade im Thema Privacy-Diskussion ist das jetzt gerade auch gerade wieder der neue heiße Scheiß. Ja, also was es vor 15 Jahren schon gab. Aber diese Logiken gibt es schon. Ich glaube, das ist immer die Brille, mit der man drauf schaut, mit der man dann in seinen eigenen Tunnelblick kommt.
Ja, ich glaube, das ist aber ein wichtiges Thema. Also in den Bereichen, wo ich unterwegs bin, kannst du das gar nicht so nutzen, ne? Weil wir haben natürlich auch einen Bedarf, den wir einfach decken, und wir haben natürlich auch einen Funnel von Leuten, die das interessieren könnte, oder Firmen, die das interessieren könnte, im weitesten Sinne, unabhängig von den Leuten, die da arbeiten. Aber es hat ja immer was mit einer Stage zu tun, wo die sind, ne? So. Und natürlich sind das genau die Angriffspunkte, wo wir auch hingehen mit den SDRs. Ne? Also wir filtern Shops-Systeme, die mehrere Sprachen haben zum Beispiel. Dann weiß ich, da kaufen Leute, die nicht in Deutschland sitzen, und dann weiß ich sofort, OSS-relevant, steuerlich wird das ein Thema für uns. Ne? Und danach kann ich natürlich gehen, aber habe ich eine Riesenmenge von Leads. Ne?
Aber das ist ein super Beispiel. Also Similar Tech zum Beispiel oder Use This oder, also es gibt ja Technologien, die sagen, dieser Shop wendet folgende Technologie an. Das ist mehr oder weniger gut, aber das funktioniert ja. Also solche Sachen funktioniert ja. Ich glaube, das Problem ist am Ende nicht das Tool. Und das ist so, ich als Technologie-Fan oder so würde sagen, a tool with a fool oder a fool with a tool, das löst dein Problem nicht. Das Problem ist immer der Bediener und die Leute, die glauben, dass das Tool die Abkürzung ist. Mhm. Und dann kommt Mist dabei raus, dass die Tools an sich machen total Sinn. Also klassisches Lead-Tool, da haben wir uns mal vor kurzem drüber unterhalten, Johnny, jemand, der auf der Website ist, und dann kriegst du mitgeteilt, okay, ich habe jetzt die IP-Adresse erkannt, das ist jetzt dieses Unternehmen, und ich nehme jetzt randommäßig jemand aus der LinkedIn-Liste, die in diesem Unternehmen sind, und sagt, der war jetzt gerade auf deiner Website und will dein Tool kaufen. Ist genau. Ja, Quatsch. Ja. Aber natürlich kann es sinnvoll sein zu sagen, okay, da waren jetzt ein paar Mal Leute von diesem Unternehmen. Schau dir mal dieses Unternehmen an. Aber die Abkürzung ist dann dieses, genau der war's. Mhm. Das ist der Fehler. Aber ich möchte einen Aspekt noch reinbringen, weil wir zum Upper Funnel nochmal zurückkommen. Wir hatten gestern ein kurzes Gespräch, wo du gesagt hast, für dich ist das Branding-Thema auch so ein Thema, wo du sagst, natürlich kannst du alles in Sales reinpacken, aber wenn du die Bekanntheit des Unternehmens aus der Gleichung rausnimmst, dann verpufft deine Arbeit an einer gewissen Stelle. Da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen drauf lenken, weil ich fand das eigentlich einen ganz spannenden Aspekt gestern.
Genau, also wenn wir auf Upper Funnel Marketing gucken, das ist das, was ich gestern gesagt habe, ist für mich ist ja, also das eine ist das Performance Marketing, was ich da toll spielen kann in alle Channels und digital und so weiter und so fort. Aber das bringt mir alles wenig, wenn ich nicht auch ein Brand Marketing in mindestens gleicher Stärke habe, sodass meine Brand bekannt ist. Weil am Ende hat das einen großen Einfluss darauf, ob Leute bei mir was kaufen, wenn ich eine bekannte Brand habe. Das heißt, den Upper Funnel da alles Geld reinzuschmeißen in die Performance von irgendwelchen Leadquellen, bringt mir nur die Hälfte in meinen Augen, wenn dann der Brand nicht bekannt ist. Und dann habe ich zwar ganz viele tolle Leads, aber die wollen sie eigentlich nicht mit mir unterhalten, weil ich, keine Ahnung, ich will jetzt keinen direkten Brand-Vergleich machen, aber ne, also wenn ich Mercedes bin, ja, oder wenn ich Adidas bin oder so, dann habe ich ein anderes Standing, als wenn ich Lada bin oder keine Ahnung, ne, irgendeine kleine Sneakerbude aus dem Schwarzwald. So, ne, also das war random auch. Keine. Gibt es bestimmt tolle Sneakerbuden, sorry. Aber jedenfalls, das wäre halt so das Ding, was wir gestern auch gesagt haben, was den Upper Funnel halt auch, was in meinen Augen aus Sales-Sicht halt wichtig ist, ne? Die richtigen guten Leads bekommst du halt, wenn auch der Brand bekannt ist in irgendeiner Art und Weise, ja. Und deswegen ist Brand Marketing auch in dieser Diskussion nicht zu missachten oder verachten, ne? Also in alle Richtungen.
Absolut. Wir haben hier noch eine Frage, bevor wir zum Abschluss kommen, Johnny. Hier ist jemand. LinkedIn-User sehen wir leider nur, es sei uns nachgesehen, wir können deinen Namen hier an der Stelle nicht sehen. Was hältst du von zukünftig intelligenten, das ist gut, AI-based SDR, beziehungsweise umgekehrt, wie wichtig ist der menschliche Faktor bei der Akquise?
Ja, super, super wichtig, ne? Also da gibt's, glaube ich, schon so Beispiele, wo jemand ChatGPT neben ChatGPT gelegt hat und das Ding übers Handy sich gegenseitig versucht hat zu besprechen oder wo auch ChatGPT schon eine Cold Call gemacht hat und irgendeine Art von Meeting sogar gescheduled hat. Ja, das wird bestimmt toll. Wir hatten neulich schon mal die Diskussion in einem Teil dieses Kreises über AI und was da auf uns zukommt und ob das auch moralisch alles vertretbar ist. Ich bin auch der Meinung, dass das uns heute vielleicht noch interessiert. In 2 Jahren interessiert das überhaupt gar keinen mehr, ob das mit der AI gemacht wurde oder nicht. Spielt bei der Akquise der menschliche Faktor noch eine Rolle? Sicherlich, solange ich den Menschen noch unterscheiden kann von der Maschine. Also vielleicht sind wir in 5 Jahren so weit, dass du gar nicht mehr sagen kannst, ob das eine Maschine ist oder nicht, weil alles, was du sagst, wird irgendwie sofort ad hoc lustig beantwortet und irgendeine Maschine hat meinen Humor mit dazu bekommen und kann das so machen. Das wäre wirklich strange, anonymer LinkedIn-Nutzer.
Der anonyme LinkedIn-Nutzer ist Regina. Hallo Regina an der Stelle. Wir hatten das Problem schon mal ein paar Mal, warum das nicht angezeigt wird. Ich habe schon wieder vergessen, worum es ging. Aber für alle, wir kommen nämlich jetzt so langsam zum Ende. In 2 Wochen, lieber Johnny, sehen wir uns wieder. Und darauf freue ich mich total. Nämlich am 5. März sehen wir uns wieder hier um 17 Uhr, weil das, was jetzt passiert, jetzt trudeln natürlich etliche Fragen ein. Wir sehen schon hier im Chat. Ich kann leider nicht alle stellen, also seht es mir nach. Aber schickt uns weiterhin die Fragen zu. Kommt gerne auf unsere LinkedIn-Seite Elefant im Raum. Dort könnt ihr uns sämtliche Fragen per PN stellen. Die bereiten wir richtig schön auf und nehmen uns dafür extra nochmal 1 Stunde Zeit. Ich glaube nämlich, dass es die meisten Fragen kommen wahrscheinlich jetzt auch nochmal, so wenn man das auch nochmal hört. Ich habe auch noch etliche Fragen, ehrlich gesagt, die ich gerne noch loswerden möchte. Von daher danke dir für deine Zeit.
Sehr gerne.
Du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, beziehungsweise, ja, du musst es machen, ob du willst oder nicht. Was ist dein wichtigstes Takeaway für jeden hier, der Zuschauer, in Bezug auf Attract? Was möchtest du gerne noch mitgeben als besten Tipp oder
wie immer? Also ich glaube, in Bezug auf Attract geht es wirklich, am Ende des Tages geht es um eine Kooperation zwischen Sales und Marketing, sodass man sich gegenseitig zuhört. Und es geht auch sicherlich darum, Wege zu gehen, die neu sind. Also auch gerade diese AI-Frage bringt es dann ja auch immer wieder so, ne? Also es gibt mittlerweile eben Channels, da sind die Kunden unterwegs, da sind wir nicht unterwegs. Und das ist für im echten Leben vielleicht einen Weg, den du gehen solltest. Das ist, vielleicht musst du ja Fußgängerzone stellen an irgendeiner Haltestelle oder was, um da deine Kunden zu bekommen. Aber es ist halt im Digitalen genauso. Und ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass die Botschaft, die Awareness für dein Produkt zu erzeugen, positiv ist in der heutigen Zeit. Das fehlt an vielen Ecken und ich glaube, dass es nur geht, wenn eben die Teams gut zusammenarbeiten. So.
Ein wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Johnny. Das war wirklich richtig gut. Es war aufschlussreich und ich bin mir sehr sicher, dass die ganzen Zuschauer, die heute da waren und die auch noch die Aufzeichnung sich angucken werden, das genauso sehen, dass da super viel Input war. Wir freuen uns total, auch auf in 2 Wochen nochmal dich weiter löchern zu können. Vielen Dank an meine beiden Kollegen. Es war ein schöner Auftakt mit euch. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns in 2 Wochen.
Super.
Vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.